Fever Pitch, der Fußball-Podcast.
Mit Malte Asmus und einem nicht nur extrem kenntnisreichen, sondern auch natürlich meinungsfreudigen Gast. Das wisst ihr, weil ihr regelmäßig seine Kolumne bei Fever Pitch lest. Christian Prechtl ist da. By the way heißt seine Kolumne. Hallo Christian.
Hallo Malte, hallo alle.
Schön, dass du da bist und du hast ja als VfB-Fan wahrscheinlich gerade wirklich gute Laune. Es läuft ja wieder bei euch in der Liga hoch auf Platz 4. In der Champions League ist die Zwischenrunde, sind die Playoffs ja jetzt sehr zum Greifen nah, kann man ja wirklich sagen. Könnte gerade nicht besser laufen.
Was das Sportliche angeht, habe ich Ober- bis Hochwasser natürlich. Da hast du vollkommen recht, Malte. Könnte ja besser kaum laufen. Gestern auch Spiel gesehen, gute Sache und so kann es gerne weitergehen, auch wenn da in der Champions League natürlich das noch lange nicht durch ist. Nächsten Mittwoch geht es da um die Wurst.
Endspiel gegen PSG sprechen wir gleich auch nochmal drüber. Ja. Ich wollte eigentlich hauptsächlich mit dir über Stuttgart sprechen, können wir aber nicht ganz machen, weil ja beim BVB, da haben es die Spatzen ja schon gestern von den Dächern gepfiffen, da wird wohl eine Trainerentlassung ins Haus stehen und heute Morgen war es dann tatsächlich so. Der BVB hat sich nach der 1:2-Pleite in Bologna von Nuri Sahin getrennt, nach diesem 88-Sekunden-Blackout von Bologna, wo ja dann wirklich in 88 Sekunden das ganze Spiel in die falsche Richtung kippte, im Grunde das ganze Spiel ja sowieso gegen den BVB lief von der Spielanlage her. Die Entlassung wurde heute Morgen verkündet und da müssen wir natürlich auch zuerst drüber sprechen, aber es passt ja irgendwie, weil der BVB ja zumindest seit dem Transfersommer so eine Art Zweitvertretung des VfB Stuttgart ist, deshalb passt das ja. Guckst du deswegen auch ein bisschen schadenfroh nach Dortmund gerade?
Spielst mir den Ball ja flach in den Fuß. Also Schadenfreude ist eine kleine Freude, aber ich bin schon deswegen immer so ein bisschen, BVB ist für uns immer ein Thema, zuletzt ein sehr gutes, weil wir die ja 2 bis 3 Mal pro Jahr regelmäßig demütigen. das ist ja immer ein großer Spaß gewesen, da mit 5:1 zu gewinnen und es ist ja eklatant gewesen, die letzten 2 Jahre mindestens. Und schon früher waren die Spiele gegen Dortmund immer, nicht immer mit dem besseren Ende für uns, aber immer, also meistens viele Tore, Dramatik. Wir wurden regelmäßig verpfiffen, natürlich. Aber es war eigentlich immer eine geile Sache, die Spiele. Und jetzt gucke ich, auch ein bisschen deswegen hin, genau, weil Zweitverwertung, sagst du, man könnte eher sagen, die spielen mit unserem ehemaligen Tafelsilber, haben aber offensichtlich vergessen, da regelmäßig zu polieren, wenn ich das so sehe.
So sieht es momentan aus. Waldemar Anton und Serhou Guirassy, über die sprechen wir gleich. Haben die Dortmunder vielleicht auch die falschen Stuttgarter geholt?
Dass der Guirassy, dass man das ein bisschen auf ihn dass es bei uns auf ihn zugeschnitten war, ein wenig. Das hat ihm gut getan und auch uns. Und dass es in Dortmund so ein bisschen anders ist, das war eigentlich von Anfang an klar. Er kommt von der Verletzung auch und so weiter. Aber ich meine, ich glaube, es ist wichtig für ihn, dass er gesetzt ist, dass er den Rückhalt genießt. Und das ist in Dortmund eben so ein bisschen anders gewesen. Beim Waldemar Anton, da kann es schlecht sagen. Also wenn alles scheiße läuft, dann bist du auch in der Defensive, siehst du halt auch gerne mal schlecht aus. Insofern kann er im Zweifel gar nichts dafür. Und diese Chemie, die wir hatten mit den beiden in Stuttgart, die haben die in Dortmund natürlich nicht.
Das geht also. Ja. Ich meinte vor allen Dingen auch in Richtung, hätte man vielleicht aus Dortmunder Sicht lieber den Trainer holen sollen, Sebastian Hoeneß.
Was den Trainer angeht, da haben wir unsere vollen Hosen ja noch vor uns sozusagen. Ich bin immer noch, also auch wenn mittlerweile irgendwie Gerüchte anderes behaupten, aber ich bin immer noch der Meinung, dass der Javi Alonso eher früher als später zu Real Madrid wechseln wird und dann darfst du einmal raten, wen er mitnehmen wird. Und dann wird eben Leverkusen nicht nur viel Geld haben, sondern auch einen Trainer suchen und da ist es auch wieder ein Kandidat. Der ist wahrscheinlich bei vielen ein Kandidat. Man hat zuletzt den Eindruck gehabt, dass er immer noch der Meinung ist, es geht hier weiter in Stuttgart. Aber wissen wir beide. Also das kann heute so aussehen und morgen schon wieder ganz anders. Da kann man sich auf nichts verlassen und auch nicht langfristig.
Wenn du sagst heute und morgen, könnte es auch sein, dass jetzt vielleicht aus Dortmund noch ein Anruf kommt, weil die suchen ja jetzt noch einen Trainer bei Sebastian Hoeneß und die sagen dann zu ihm, oh, komm mal doch zu uns. Hier kannst du dann auch was aufbauen. Würde er da tatsächlich schwach werden oder würde er sagen, sag mal, seid ihr wahnsinnig? Wir sind Vierter, ihr seid Zehnter, wir haben überall gute Chancen. Was soll ich denn da jetzt?
Ich behaupte, dass er das nicht tun würde, würde er angerufen. Also, und er ist jetzt ja auch, weiß nicht, der Kaderplaner von Borussia Dortmund kennt wahrscheinlich auch noch nicht den Vertrag von Sebastian Hoeneß oder hat den bei sich auf dem Rechner, so wie er wahrscheinlich die anderen hatte, von denen, die er dann gleich geholt hat, zu sich. Also das glaube ich nicht, da kommen auch noch andere Vereine und Clubs und die in Dortmund ist nicht ohnehin ein anderer Name jetzt gerade kolportiert worden.
Es sind verschiedene Namen, die da noch in der Verlosung sind. Streich, Ten Hag, Löw, Schmidt. Also ich glaube, jeder, der gerade ohne Job ist, wird da zumindest ein bisschen gehandelt. Urs Fischer habe ich auch schon mal irgendwo gelesen.
Genau, den habe ich auch noch gehört, ja. Aber konnte es noch nicht verifizieren.
Ist bisher auch noch nichts wirklich spruchreif, zumindest natürlich noch nichts offiziell verkündet worden zum Zeitpunkt unserer Aufnahme. Ja. Mal gucken, ob sich das im Laufe des Tages noch ändert. Aber schauen wir erst noch mal ein bisschen genauer auf Borussia Dortmund im Thema des Tages.
Das Thema des Tages.
Ja, die zwei Ex-Stuttgarter, die standen ja dann auch bei Dortmunds 1-2-Niederlage in Bologna im Mittelpunkt. Waldemar Anton hat erst den Elfmeter rausgeholt, dann hat Serhou Guirassy den verwandelt mit einem, ja, nicht schulmäßigen Panenka, aber immerhin einem Panenka und ein bisschen Glück, dass das Ding dann auch wirklich reinging. Ja, und dann hatte Anton einen doppelten Blackout, zwei Gegentore maßgeblich mitverschuldet. Du hast eben gesagt, das Tafelsilber, die beiden, wurde in Dortmund nicht geputzt. Folge der Arbeit auch von Nuri Sahin, des entlassenen Trainers, hat der die nicht vernünftig einsetzen können, vor allen Dingen jetzt Anton, weil dessen schwache Leistung sich ja doch schon durch die letzten Wochen und Monate oder zumindest wechselhaften Leistungen durch die Monate ziehen.
Also zum Trainer in Dortmund, ich hatte immer den Eindruck, dass der Nuri Sahin ist ein eher ruhiger Zeitgenosse, der überall, der war bei allen, bei Top-Vereinen als Spieler und war überall, soweit ich mich zumindest erinnern kann, war der höchst angesehen in der Kabine, war aber nie einer, der das Wort geführt hat. Ist auch nicht als unser ehemaliger Kapitän Endo hat mal gesagt, er führe mit dem Rücken, dieser Japaner. Also er gehe voraus und die anderen sehen dann von hinten eben, dass er vorausgeht und können sich da sammeln hinter ihm und so. Auch so einer ist er, glaube ich, nicht. Und dass es vielleicht zu früh gekommen ist für ihn oder dass er insgesamt nicht der richtige Mann war, das hat man von Anfang an, glaube ich, haben das ja viele Leute gesagt. Was den Kader angeht, keine Ahnung, inwieweit er da überhaupt eingebunden ist, da reden in Dortmund viele Leute mit. Ich meine, wir haben ja wie gestern auch dann im Fernsehen, dann ist ja immer auch noch der externe Berater des Vorstands oder vom Aki und der hat auch immer noch seine ganz besondere Meinung. Dann gut, der Kaderplaner, wissen wir alle, der hat eine Stuttgarter Vergangenheit und ich glaube, er ist auch, kann man ihm ruhig anhängen. Passt ein Guirassy beim BVB rein? Oder passt er nicht? Also sind jetzt nach einer Halbsaison, wie gesagt, hassen sich da schon wieder alle. Das bekommt weder dem Trainer noch der Mannschaft noch irgendeinem, weil wenn du die ganze Zeit so eine schlechte Stimmung hast, dann kickst du auch nicht so gut. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Deswegen kicken wir so gut, weil mindestens zu 50% dafür verantwortlich ist, dass wir eine tolle Stimmung haben, keine Krüppchen, keinen Hass in der Mannschaft und so weiter. Alle gönnen sich's, alle spielen den Ball ab. Und in Dortmund ist es eben genau anders. Und da kann man schon spekulieren über die Gründe.
Sowohl auf dem Platz als auch eben in der Führungsetage. Du hast ja eben schon zwei Namen genannt, beziehungsweise Namen nicht genannt, aber angedeutet, welche Position du meinst. Also der externe Berater ist natürlich für alle, die es nicht wissen sollten, Matthias Sammer, der gestern bei Amazon Prime dann den Experten gegeben hat und da ja sehr wortgewaltig dann auch als Experte tätig geworden ist und ja im Prinzip an der gesamten Mannschaft und auch am Trainer kein gutes Haar gelassen hat, auch wenn er das hinterher alles eigentlich gar nicht so hart gesagt haben wollte. Die Grundlagen fehlen körperlich wie geistig, hatte er gesagt. Das wäre eine Nichtverfassung, was der BVB da oder in dem Zustand, wie sich die Mannschaft da gerade befindet. Die könnten nicht verteidigen, angreifen auch nicht und der mannschaftliche Zusammenhalt war auch nichts. Also im Grunde die totale Bankrotterklärung.
So muss man das sagen. Also wo er recht hat, hat er recht. Ich meine, und es sind ja alles Gemeinplätze auch, dass man sagt, diese Mannschaft besteht aus lauter ziemlich guten Einzelspielern. Trotzdem funktioniert es überhaupt nicht und trotzdem hast du auch den Eindruck, dass die sich auf dem Platz nicht gegen, nicht den Arsch, ja, Klassiker, den Arsch aufreißen, 110% geben. So gesehen hatten wir Glück, dass wir Bruno Labbadia hatten, weil der hat die Mannschaft zumindest topfit hinterlassen, wie man so schön sagt. Wie in Dortmund trainiert wird, weiß ich nicht. Dass da, das hörst du ja auch öfters mal, dass Spieler sagen, es wird zu lasch trainiert oder sie hätten es gerne anders. Da weiß ich von Dortmund zu wenig, aber es genug Leute, die wissen, wie man ein Training macht, sollten sie eigentlich haben in ihrem
Staff. Und was man auf dem Feld gesehen hat in den letzten Spielen, also 4 Spiele sind ja im neuen Kalenderjahr absolviert worden, alle 4 wurden verloren und alle wurden mit einer anderen taktischen, strategischen Ausrichtung angegangen, also jetzt auch durchaus der Not gehorchend, weil Sahin ja durch Verletzungen, durch Krankheiten ein bisschen experimentieren musste, aber trotzdem insgesamt, da ist ja auch keine klare Linie drin gewesen, selbst wenn man das jetzt mal ausklammert. Man kann ja auch mit anderem Personal dann doch ein ähnliches System spielen, aber das war ja auch in der Hoffnung wahrscheinlich irgendwie eine Trendwende herbeizuführen, auch ziemlich, ja, in Anführungsstrichen wahllos.
Wenn nicht zu erkennen ist, dass ein Plan vorhanden ist, nachdem da vorgegangen wird, das sorgt ja immer, also das sorgt nicht nur nach außen, sondern auch nach innen für zusätzliche Verunsicherung. Und das ist ja auch klar. Also ein Trainer ohne Plan oder eine sportliche Führung, die keinen Plan hat und das auch im Grunde kaum verbergen kann, die machen ja nicht mal einen Hehl draus. Also da gab es Interviews und insgesamt, wenn du in diese bämuligen Gesichter schaust, die haben weder einen Plan noch haben die Feuer. Da ist das eigentlich die logische Folge.
Das Einzige, was wirklich rausgekommen ist, dass die Konstanz jetzt da war, die man beim BVB immer wollte, nur leider mit einem völlig falschen Vorzeichen. Also Misserfolg, konstanter Misserfolg, statt eben dieser Achterbahnfahrt, die man da vorher hatte. Nur es ging eben nicht in die richtige Richtung, aber eben auch in der Führungsetage nicht. Du hast damit die zweite Personalie da ja schon angesprochen, Sven Mislintat, der technische Direktor, der sich wohl auch schon in den Tagen vor dem Spiel gegen Bologna gegen den Trainer ausgesprochen haben soll, der vor allen Dingen mit dem Vorgänger von Nuri Sahin wohl sehr gut konnte, mit Edin Terzic, und den du, hast du es auch schon gesagt, vom VfB Stuttgart ja noch aus anderer Position kennst. Dass da jetzt ein Problem durch ihn oder mit ihm und in dieser ganzen Führungsetage ist, kannst du ja aus Stuttgarter Geschichte schon sicherlich nachvollziehen, dass da zumindest schlechte Luft herrschen könnte, wo der neue technische Direktor ist.
Ich will mich gar nicht da besonders einmischen und will auch in keinster Weise irgendjemandem da jetzt schlecht reden. Aber die Position, die er hat und die er auch beim VfB Stuttgart hatte, die ist nicht dazu angetan, sich in alles einzumischen. Er hat halt den Drang, sich in alles einzumischen. Er drängt ans Licht. Und jetzt hört man nicht mehr so viele Interviews mit ihm, aber intern muss man sich dreimal überlegen, ob man sich so jemand reinholt wegen des Rufes als Diamantenauge. Guirassy hat gestern, glaube ich, fast geweint, als er ausgewechselt wurde. Also der fühlt sich auf keinen Fall wohl. Und ich meine, ein Blick aufs Konto wird den Schmerz lindern, aber für solche Maschinen ist es, glaube ich, schon auch wichtig, dass die Spaß haben bei der Arbeit. Und ich glaube nicht, dass das, wenn Mislintat dazu angetan ist, den Spaßfaktor oder auch die Chemie, wie sagt man da? Genau, er ist kein Kabinenflüsterer, er ist genau das Gegenteil.
Soll ja auch laut Sportbild regelmäßig schlecht über Sportdirektor Kehl und auch über Sahin sprechen bzw. gesprochen haben. Und laut SZ soll er sich intern auch für eine Ablöse der beiden schon mal positioniert haben. SZ sagt so oder behauptet, genau wie die Sportbild, dass das Verhältnis zwischen Mislintat und seinem eigentlich Boss Kehl auch wenig professionell sein soll. Muss ich alles zitieren, weil ich natürlich auch nicht so dicht dran bin. Aber das scheint ein offenes Geheimnis zu sein. Auch dass Mislintats Ziel ist, vom technischen Direktor vielleicht möglichst bald Sportdirektor zu werden. Glaubst du denn, dass die Personalie Kehl, der ja erst verlängert hat, jetzt auch zusammen mit dem Trainer dann zur Disposition gestellt wird, dass er eigentlich länger nicht dann in diesem Amt bleiben kann, weil er ja offiziell auch diese Kaderzusammenstellung dann verantwortet, an der Mislintat vielleicht auch ein bisschen Anteil hat, aber Verantwortung trägt Kehl.
Ich glaube, Kehl hat ja immer noch das Glück, dass Aki Watzke, der nach wie vor oben drüber schwebt, ja genauso zum Trainer gehalten hat. Und ob jetzt Kehl, ich glaube nicht, dass die jetzt da alle rausschmeißen. Dass Misintat da befördert wird, glaube ich auch nicht. Aber ich erinnere mich, also der Tuchel hatte eben seinerzeit verboten, das Trainingsgelände zu betreten. Und da ist ja aus mehr als einer Ecke kam da auch, dass genauso hintenrum hintertrieben wurde, schlechte Stimmung gemacht, Stimmung gegen den Trainer gemacht und so weiter. Und es scheint ja ein wiederkehrender Faktor zu sein. Wenn ich mir angucke, Ajax, die mussten fast den Club auflösen in seiner kurzen Zeit. Jetzt geht es langsam wieder bergauf. Bei Arsenal war es ähnlich. Da hat er ein bisschen Pech gehabt mit seinen Kontakten dort. Aber auch da ist es ja, kann man diskutieren, aber gut gelaufen ist es nicht. Und ich bin froh, dass er in Stuttgart weg ist. Weil erst mit dem Einzug einer besseren Stimmung im gesamten sportlichen Umfeld war das möglich, finde ich, dass es derart steil und auch relativ stabil bergauf gegangen ist.
Mhm. Auch jetzt die Stimmung natürlich in Stuttgart deutlich besser, trotz des etwas holprigen Starts. Da gucken wir gleich noch ein bisschen genauer drauf. Aber wenn man jetzt in Dortmund den Trainer rausschmeißt, dann ist es ja im Prinzip nach allem, was wir jetzt auch eben nochmal herausgearbeitet haben, eigentlich mehr eine Symptombekämpfung. Ja. Richtig langfristig oder kurzfristig was ändern wird sich da auch mit dem neuen Trainer wahrscheinlich nichts. Das Problem scheint deutlich tiefer zu liegen.
Ist ja überall so. Wenn du kannst den Trainer rausschmeißen, die Spieler sind ja noch da und es sind ja geile Spieler. Aber es scheint nicht zu funktionieren. Und ob du jetzt einen findest, der da die Grüppchen vereint und eine, weiß ich nicht, so ein bisschen auskehrt und den alten Staub abklopft und da sauber einen Neustart hinlegen kann. Erstens haben sie dazu keine Zeit. Ich meine, jetzt der Abstand wird ja schon langsam größer. Und da bin ich sehr gespannt, auch wen sie da holen jetzt mittendrin. Die Trainer, die bei gut funktionierenden Clubs sind, da kannst du noch so mit Geld winken. Da wird nicht jeder jetzt einfach von jetzt auf gleich alles liegen und stehen lassen. Dann kommt noch Ablöse und so weiter. Die sehen am Ende schlecht aus, egal was sie machen damit.
Ja. Jetzt hat man beim BVB ja vor allen Dingen auf das Thema Stallgeruch gesetzt. Bei Terzic schon, da hat es nicht funktioniert, auch wenn die Erfolge jetzt nicht so schlecht waren, aber insgesamt war man ja einfach nicht zufrieden, hat dann den Wechsel zu Sahin gemacht, der eben auch vor allem Stallgeruch hatte, keinerlei große Erfahrung auf diesem Level, wo sich der BVB einfach sehen. Ist das Konzept und dieses Prinzip beim BVB aus deiner Sicht jetzt gescheitert oder hängen die da irgendwie auch weiterhin dran, auch wenn die Frage ist, jetzt bei den Namen ist ja keiner, der Stallgeruch dabei hat, weil man ja auch bei anderen Vereinen sieht, Bayern, Leverkusen, dass da jetzt Leute vorne stehen, die nicht unbedingt Stallgeruch haben. Bei Stuttgart so ein bisschen noch.
Ja, also das mit dem Stallgeruch, ich meine, es wird immer der FC Bayern zitiert und dann sind wir da eben bei Beckenbauer, Rummenigge, Hoeneß, solche Leute. Und aus meiner Sicht, jetzt mal so ein bisschen salopp gesagt, der Aki hat schon immer geguckt, was macht der FC Bayern. Der war schon immer neidisch drauf und wollte genauso toll sein. Und natürlich wird der Stallgeruch irgendwann auch mal probiert. Und es ist ja auch nichts per se Schlechtes. Dass Kahn und Brazzo jetzt dass es nicht so toll gelaufen ist. Ist immer noch, also es gilt immer noch, den Bayern nachzueifern und das ist die Ära eben mit Rummenigge und Hoeneß. Würde ich sagen, wenn du von Stallgeruch redest und so gesehen, Kehl und Ricken sind ja auch keine schlechten. Ich meine, es steht mir nicht zu sagen, ob einer gut oder schlecht ist, aber jetzt auf den, also von der äußeren Draufsicht sind es ja gute Leute. Und da musst du, ist es vielleicht schon okay. Ricken hat ja auch nicht jetzt gerade wieder nach längerer Pause oder der war ja nicht in Übersee unterwegs, sondern der ist ja die ganze Zeit auch da und hat gewirkt mittendrin. Und ich finde, es ist schon aller Ehren wert, auch das zu probieren. Du musst natürlich dann aber auch schauen, wenn du da neue, ganz neu in dieser großen Verantwortung, dann diesen leisen Trainer dazu und hinten dran den schrecklichen Sven. Das ist eine Konstellation, das ist, also da würde ich sagen, das ist schon sehr ambitioniert gewesen und das hätte man auch wissen können, da ein bisschen mehr auszubalancieren. Wir hatten beim VfB früher auch mal, da hieß es, der Hitzlsperger kommt in die Funktion, dann in die, dann in die, dann wird der jetzt Trainer und das sind alles Leute gewesen zum Teil, die die neu waren in ihren Positionen. Und wenn du das übertreibst, dann natürlich steigerst du dann auch die Wahrscheinlichkeit, dass es granatenmäßig nach hinten losgeht. Und das sieht man beim BVB jetzt gerade.
Steigeruch zum Prinzip erhoben ist so ein bisschen, aber wenn du es vergleichst mit Rummenigge, Hoeneß, dann Führung bei Wisch bestellt, wenn man es im Social Media Sprech macht.
So könntest du das sagen, ja.
Kein gutes Zeugnis natürlich für das, was da momentan beim BVB im Argen, muss man ja wirklich sagen, liegt. Ja. Gucken wir mal, wo es besser läuft. Beim VfB Stuttgart.
Hurra.
Was sonst noch so los ist.
Du hast ein paar Unterschiede schon herausgearbeitet zwischen der Lage in Stuttgart, der ganzen Gemengelage dann auch in Stuttgart mit einer einheitlichen Sprache, einem einheitlichen Ton im Vorstand und eben einem starken Trainer, der einmal stark ist, weil er Erfolg hat, an dem aber auch nicht gerüttelt wird, wenn es dann eben mal nicht lief, wie jetzt zum etwas holprigen Saisonstart.
Gerüttelt wurde, glaube ich, in Hoffenheim an ihm, also in einer vorigen Station. Und dass sie da falsch gerüttelt, zu Unrecht gerüttelt haben, das sehen sie auch jetzt in Sinsheim. Wir hatten es, glaube ich, schon mal das Thema auch, erstens, er holt auch Spieler, die er kennt, und er macht die Spieler, die er schon in der Vergangenheit immer besser gemacht hat, die schleift er bei uns Richtung Perfektion. Und die anderen lassen ihn. Ich glaube, das gesamte sportliche Team, da ist es einfach stimmig. Und du siehst, wie sie Spaß haben. Du siehst auch, trotzdem ja nicht alles gut läuft. Also du erkennst immer einen Plan. Mittlerweile ist auch die Breite da. Also wenn gestern Grasor kurzfristig ausgefallen, dann kommt der Keitel, und man kann jetzt ja nicht sagen, dass der abgefallen wäre. Der hatte ein bisschen Schwierigkeiten am Anfang, aber da wusste man, das ist ein guter Mann. Und den macht der Hoeneß noch besser. Und jetzt siehst du es auch an ihm, der wird ihn auch weiter besser machen. Ich bin also, was das Sportliche angeht, einwandfrei. Und es wäre auch im Grunde genommen einwandfrei, wenn wir jetzt schon ausgeschieden wären aus der Champions League. Weil, und ich zitiere immer wieder gerne Bruno Labbadia, wir dürfen nie vergessen, wo wir herkommen.
Ja. Das stimmt, aber die letzte Saison war natürlich etwas, was dann schon ein paar Ansprüche sicherlich auch bei den Fans geweckt hat, auch wenn sie maßgeblich wie du natürlich dann auch eher den Ball ein bisschen flach halten. Aber der Coach hat es ja auch wieder geschafft, die Mannschaft in den Griff zu kriegen. Und jetzt gehen sie laut Kicker, so haben sie es zumindest vor 2 oder 1,5 Wochen getitelt, als Spitzenteam in die Rückrunde. Hättest du das im Oktober gedacht, vor allen Dingen als dann ja auch noch Leveling und Undav langfristig ausfielen? 2 Monate waren die ja immerhin krank. Ja.
Also ich hätte nicht, doch, ich habe schon damit gerechnet, dass sie wieder, sagen wir mal, unter die Top 6 kommen. Und ich habe in keiner Sekunde mir Sorgen gemacht, dass man hinten runterfällt, dass man auseinanderfällt, dass dann gar nichts mehr geht und dass dann angefangen wird, auch sich gegenseitig Vorwürfe zu machen. Und zwar so ungute, nicht mal auf dem Platz sich anfangen, sondern so ungute Vorwürfe. Nicht eine Sekunde habe ich damit gerechnet.
8 Spiele? Oder 8 Siege aus den letzten 9 Spielen, dazwischen dann nur diese eine Niederlage gegen St. Pauli. Mittlerweile muss man sagen, das war ein Ausrutscher.
Ja, und mittlerweile ist man ja auch so weit, dass, also ich sage, gestern habe ich gedacht, ihr Idioten, warum verliert ihr in Belgrad? Wenn ihr da nicht verloren hättet, wir hätten da 5-0 gewinnen müssen. Die konnten gar nichts, selbst mit einer durchschnittlichen Leistung. Und dann dieses Heimspiel in Prag, gegen Prag, wo ich auch im Stadion war, dann da holst du noch, da schießt du das blöde 2. Tor, auch wenn du nicht gut drauf bist. Und dann wären wir längst durch. Aber so sind die, also tatsächlich auch bei mir, ich ertappe mich immer wieder dabei auch, dass ich solche Sachen sage, aber im Grunde müssen wir zufrieden sein. Und wenn die Qualifikation für den internationalen Wettbewerb gelingt, auch in dieser Saison, dann haben wir auch finanziell, wir sind immer auf Kante. Es gibt, glaube ich, auch verschiedene Geschichten noch, die hier und da recherchiert werden, wie auf Kante das ist und so weiter. Das siehst du natürlich erst dann, wenn du nicht mehr international spielst, wenn du aber trotzdem deine Spieler verlängern willst und wer muss dann gehen, und dann kommt raus, alle haben Ausstiegsklausel, dann kriegst du gar keine 60 für den Enzo Mio, sondern dann kriegst du nur 20 und so. Das ist alles, das liegt auch noch irgendwo rum. Also in dieser Branche liegt immer irgendwo eine Mine rum, auf die du treten kannst oder ein Haufen Scheiße, in den du reinlaufen kannst. Ja. Aber ich meine, du sagst ja auch, die sehen so stabil aus. Sinnbildlich war der Sieg gegen Leipzig. Ja. Das ist eine Mannschaft, die auf dem Papier und so weiter immer noch besser ist als wir. Ich sage immer wir, also darf ich ja auch. Und dann liegst du zurück gegen die zu Hause und dann haben, also man hat es aber auch gesehen, dann haben die, die wissen einfach so, die spielen, die machen ihr Ding, die haben ihren Plan und dann sind die so gut mittlerweile, dass die Leipziger erstens nichts mehr machen konnten, zweitens schnell die Lust verloren haben und dann auch noch irgendwie in Unterzahl geraten sind. Aber dann, und dann gewinnen wir 2-1. Ich meine, genau das, so ist der VfB zurzeit und von mir aus kann er gerne noch lange so bleiben.
Wie wichtig war es denn jetzt auch in den letzten Wochen gerade zu dieser Siegesserie oder für diese Siegesserie zu Jahresbeginn, dass eben Undav und Leveling beide jetzt wieder ja auch sehr absolut topfit wieder zurückgekommen sind, gerade gestern dann Leveling mit Doppelpass gegen Bratislava, damit der Matchwinner. Undav hat ein Tor vorbereitet und wie wichtig sind die beiden?
Auch da, also jedes Mal von Neuem denkst du, naja, es geht auch ohne oder warum gehen wir all in für Dennis Undav und so damals, aber er kommt rein in Augsburg, sofort das Tor gemacht, oder? Ja, genau. Und jetzt, wie er agiert auf dem Platz, wie du merkst, Leveling, ich meine, Nationalspieler Jamie Leveling. Stellen Sie sich das mal vor, meine Damen und Herren. Hätte ja vor ein, zwei Jahren auch noch niemand gesagt. Und der Jamie hätte gestern, also erstens dieses zweite Tor, da hat er selber ja fast einen Herzinfarkt bekommen, weil den hat er ja fast noch verbaselt. Und dann hätte er noch ein oder zwei, hätte er auch noch machen müssen. Also die hätten gestern so viele, Dennis Undav hat, glaube ich, gesagt, wir hatten 199 Chancen, gefühlt waren es 299. Ja. Und so, und das, der, auch solche Töne trifft er eben genau richtig. In Aussagen, in Kommentaren und so weiter, der Typ ist Gold wert. Und ich hatte aber nicht, zu deiner Frage, ich hatte nicht das Gefühl, dass wir da komplett auseinanderfallen, sondern dass im schlimmsten Fall eben Negativspirale, dann liegst du irgendwo im Niemandsland und dann gerät das internationale Geschäft immer mehr außer Blick. Und dann müsstest du schon eine unserer traditionell geilen Rückrunden starten, um da nochmal ranzukommen. Ich meine, jetzt gute Serie gerade, klar, könnte besser nicht sein. Die Jungs sind wieder da und alles super. Sehr zufrieden.
Hattest das Endspiel schon angesprochen, dann nächste Woche in der Champions League gegen PSG. Also ein Punkt wäre wohl das, was der VfB auf jeden Fall noch braucht, würde, um dann sicher auch tatsächlich diese Zwischenrunde klar zu machen. PSG steht ja momentan noch hinter dem VfB in der Tabelle. Braucht natürlich auch jeden Punkt. Also das wird eine ziemlich heftige Nummer dann. Richtig, richtig schwieriges Endspiel. Und vor allen Dingen, du hast es angesprochen, diese Chancenauswertung. Das dürfen sie sich gegen Paris natürlich dann nicht leisten, so viele Fahrkarten wie gegen Bratislava.
Ja klar, und auch, ich meine, ist auch hinten, Bratislava ist ja jetzt natürlich aller Ehren wert. Aber im Vergleich zu PSG ist das eine kleine Nummer. Also das wird anders sein. Und ich glaube, heute Abend werden uns ja noch drei Mannschaften überholen, relativ wahrscheinlich in diesem Ranking. Und dann ist ein Punkt ja schon das Mindeste. Und das letzte Heimspiel gegen Prag im Stadion gewesen. Von Anfang an gesehen, die sind nicht so gut drauf, die sind so ein bisschen, die versuchen ihr Ding zu machen und dann war jetzt Prag auch nicht das Nonplusultra. Aber wenn du gegen PSG nicht da einen guten Tag erwischst, dann sieht's da nicht besonders, also ich glaube nicht, wir können nicht, die Chancen, dass wir es nicht schaffen, sind mindestens, die sind eigentlich höher, als dass wir es schaffen. Bloß bin ich mittlerweile jetzt scheiß drauf. Ich bin ein Optimist. Wie bei den Tipps, vor jedem Spieltag denkst du, nee, das kann nicht sein, dass wir schon wieder gewinnen. Und und dann, doch, ich tippe jetzt mal 2-1. Warum, was soll das? Und am Ende, ja, läuft's. Also den Fatalismus, den lassen wir jetzt hinter uns und sind positiv gestimmt. Und am Mittwoch, einen Tag nach meinem Geburtstag, wird es gegen PSG mindestens einen Punkt geben und dann Zwischenrunde. Und dann, weißt du, dann spielen wir vielleicht gegen Bayer Leverkusen oder so. Ja. Falls das möglich ist. Ich weiß gar nicht, ob man aus dem gleichen Land gelost wird.
Ich glaube, das geht. Ich glaube, das geht. In der K.O.-Runde sollte das gehen, ja. Das wäre natürlich ein spannendes Duell. Ja. Sollte es tatsächlich nicht passieren, sollte dann doch die fatalistischere Sichtweise sich dann am Ende in der Realität umsetzen, würde das dem VfB dann angesichts dieser aktuellen, dieses kleinen Höhenfluchs dann einen Dämpfer verpassen? Oder würde man dann auch realistisch, so wie du es ja auch schon mehrfach in diesem Podcast angemahnt hast, sagen, wir wissen, wo wir herkommen. Ja ist dann so. Hauptsache Liga läuft jetzt.
Wir wissen, wo wir herkommen und wir sind noch in der Liga und wir sind ja auch noch im DFB-Pokal. Und das Hotelzimmer ist längst gebucht am 25. Mai in Berlin. Und da kannst du ja, es gibt Leute, die haben München gebucht, Champions League-Finale, wegen Stuttgart. Also es gibt noch genug zu tun, auch wenn wir ausscheiden. Ich glaube nicht, dass es einen Dämpfer gibt. Voll dann Bundesliga und Pokal, da gibt es noch genug zu holen. Und es ist ja auch, wie gesagt, also die nächste Champions League-Saison, die hängt uns ja schon konkret vor der Nase, würde ich mal sagen. Es ist nicht so, dass du mit ganz viel Glück nur oder so. Das ist ja kein unrealistisches Szenario, dass du das nochmal schaffst. Vor allem, wo der BVB jetzt gerade so schwach spielt.
Rechnerisch hat der VfB Stuttgart das absolut in der Hand. Ein Punkt vor Leipzig auf Platz 4. Also im Grunde nur noch alles gewinnen und dann ist man sicher zumindest dabei.
Genau. So sieht's aus. So sieht's aus.
Da kann doch eigentlich nichts mehr schiefgehen. Es sei denn, irgendwo wird bei euch im Verein dann auch für verbrannte Erde gesorgt, wie bei Dortmund, wo man sich eigentlich mit roter Erde auskannte. Aber der Flächenbrand lässt sich da beim VfB sicherlich eher verhindern, als ihn bei Dortmund jetzt einzudämmen.
Ja, das ist ein Thema, mit dem ich mich in der letzten Zeit bewusst weniger beschäftige. Die Vereinsmeierei hängt mir gerade so ein bisschen zum Halse raus insgesamt, also jetzt nicht nur beim VfB. Und wir haben die Mitgliederversammlung im März. Es gibt jetzt Kandidaten, die Präsident werden wollen. Es gibt Kandidaten, die in andere Funktionen. Wir haben genug Gremien auch, wo immer es Kandidaten gibt, die sich da wichtig tun und ins Licht streben und so weiter. Ich glaube, es wird, weiß nicht, Vorhersage, der alte Präsident ist auch der neue. Und es geht so weiter. Die Vereinsmeierei wird sich nicht so in den Vordergrund drängen, dass der Mannschaft schlecht bekommt. Das war im Übrigen auch in der Vergangenheit häufig nicht der Fall, dass die Intrigen in der Teppichetage jetzt sich aufs Spielerische ausgewirkt haben. Die Qualifikation zur Champions League haben wir ja auch geschafft und da ging es hinter den Kulissen hoch her.
Dann gucken wir mal, wie es da weitergeht. Übrigens gegen Werder Bremen, das wird jetzt gerade bekannt gegeben, wird auf der Dortmunder Bank der U19-Coach Mike Tullberg sitzen. Der wird also erstmal interimistisch dann einspringen. Der neue Mann, wer es auch immer sein wird, ist damit noch nicht gekürt. Da wird man sich in Dortmund dann wohl noch ein bisschen länger Zeit lassen. Erik ten Hag, Roger Schmidt und Ex-Bayern-Trainer Niko Kovac als langfristige Lösung, so schreibt es zumindest der SID, werden derzeit gehandelt. Urteil. Wen würdest du von den dreien präferieren?
Keinen. Der Sven hat auch einen Trainerschein, glaube ich.
Oh, meinst du, der würde das sich, also zutrauen sicherlich, selbstbewusst genug ist er, aber kommt er zum Zug?
Das hieß es bei uns auch damals, er hat einen Trainerschein, aber ich glaube nicht, nee, das macht er nicht, das weiß er schon, aber von den drei genannten jetzt, ein Roger Schmidt, am den vielleicht noch.
Na gucken wir mal, wen die Dortmunder sich auskühlen, auf jeden Fall sind das drei, na doch, Kovac hätte wieder Steigerung.
Also das würde ins Gesamtbild passen, wenn die jetzt noch den Niko Kovac holen. Eigentlich müsstest du einen holen, für den du noch 20 Millionen Ablöse zahlen musst und der es dann auch nicht besser macht. Das würde auch noch, also so sehe ich gerade das. Keine Ahnung, den U19-Trainer kenne ich nicht. Normalerweise hast du dann da intern auch Leute, die sowas machen können. Aber als BVB, aber da bin ich zu weit weg davon.
einen Trainer holen, der 20 Millionen Ablöse kommt, das wäre wieder tatsächlich die Bayern-Nummer. Mal gucken, ob sie auch da in die Fußstapfen ganz treten, genau, und ob sich Watzke da auch dann entsprechend dran orientiert. Christian, das war wie immer spannend, meinungsfreudig, unterhaltsam. Danke für deinen Einsatz für den Fever Pitch Podcast heute.
Immer mit viel Vergnügen dabei, Malte. Vielen Dank dir.
Und ihr hattet heute hoffentlich auch wieder Spaß beim Hören oder beim Gucken auf YouTube. Bleibt uns gewogen, abonniert den Podcast. Bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao.
Fever Pitch, der Fußballpodcast.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.